Morgen zusammen. Schön, euch zu sehen. Habt ihr schon mal was von Thomas Edison gehört? Ja? Also für mich war es von jung auf immer so, habe ich immer verbunden, der Erfinder der Glühbirne, ne? Thomas Edison. Dann habe ich mal gegoogelt, da landet man dann ja nicht bei Konrad Duden, sondern bei der Wikipedia. Und erfährt da so allerlei Interessantes. Und also er war 1847 geboren, USA 1931 gestorben, Erfinder, Unternehmer, Schwerpunkt Elektrizität und Elektrotechnik. Und er hat so allerlei entwickelt, entfaltet, entdeckt. Die Telefonverbindungen, so ganz in der Anfangszeit hat er bahnbrechende Erfindungen gehabt, in Bezug auf elektrisches Licht. Er hat im Grunde die Gasbeleuchtung ersetzt durch Elektrobeleuchtung, Wege gefunden, wie das billiger gemacht werden kann, war führend bei der Elektrifizierung New Yorks, bei der Einführung des Elektrolichtes und so weiter. Auf ihn geht auch der Konzern General Electric zurück. Vielleicht kennen den manche, gibt es ja glaube ich auch in Mannheim oder wo, eine Niederlassung. Also er war eine wirkliche Größe. Man würde ihn bei uns wahrscheinlich in einem Atemzug nennen mit Robert Bosch, Werner Siemens, Karl Benz. Also einer, er hat ihn später auch noch in Bezug auf Kalk und Zement. Also er war vielleicht das, was man so ein bisschen in Genie nannte, dieser Thomas Edison. Ich habe gelesen und auch gehört, dass dieser Thomas Edison eines Tages von der Schule nach Hause kam und seiner Mutter einen Brief gab, den ihm der Schulleiter mitgegeben hat und ihm gesagt, er solle ihn nur seiner Mutter zum Lesen geben. Die Mutter öffnete den Brief und es kamen ihr die Tränen und sie las dem Kind laut vor, ihr Sohn ist ein Genie. Die Schule ist zu klein für ihn und hat keine Lehrer, die gut genug sind, ihn zu unterrichten. Bitte unterrichten Sie ihn selbst. Hätte uns auch gefallen, gell? Viele Jahre nach dem Tod der Mutter, Edison war inzwischen einer der größten Erfinder des Jahrhunderts, durchsuchte er eines Tages alte Familiensachen und stieß auf diesen Brief seines Schulleiters, vielleicht hatte er den in einer Schreibtischschublade, und er nahm sich zur Hand diesen Brief und las ihn nochmal durch und auf dem Blatt stand geschrieben, Ihr Sohn ist geistig behindert. Wir wollen ihn nicht mehr an unserer Schule haben. Suchen Sie anderswo Leute, die ihn unterrichten können. Edison weinte stundenlang und dann schrieb er in sein Tagebuch, Thomas Alva Edison war ein geistig behindertes Kind. Durch eine heldenhafte Mutter wurde er zum größten Genie des Jahrhunderts. Die Mutter von Edison hat also nicht gelesen, was auf dem Brief stand. War das richtig? Hat sie nicht gelogen? Jesus sagt doch, euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein. Gott liebt die Eindeutigkeit, die Geradlinigkeit, die Wahrhaftigkeit. Ich halte nichts von der Aussage, dass der Zweck die Mittel heiligt. Und doch empfinden wir wahrscheinlich alle, dass Edisons Mutter richtig gehandelt hat. Also ich erkläre mir so, sie hat sich diesem Urteil des Schulleiters nicht angeschlossen, sondern hat gesagt, ich sehe in meinem Kind etwas anderes. Und ich lese ihm diese Beurteilung des Schulleiters nicht vor, sondern sage, wie ich ihn sehe. Könnte ich mir vorstellen. Nun, ich weiß es nicht, ob Sie sich das in diesem Moment, in diesen Sekundenbruchteilen, alles so überlegt und durchdacht und dann gehandelt hat. Ne? Aber man sagt ja auch, Frauen müssen sich das nicht lange überlegen, die spüren da intuitiv, was richtig ist. Auf jeden Fall solche Aussagen, wie wir sie hören, entweder wie der Schulleiter sie geschrieben hat oder auch was die Mutter von Edison, wie sie ihn gesehen und ihm gesagt hat, das prägt unsere Seele. Sehr entscheidend. Meistens sind es ja eher Dinge, die wir zu hören bekommen haben oder die viele zu hören bekommen, die so dem gleichen, was der Schulleiter gesagt hat. Vielleicht haben die meisten schon mal irgend so was in der Richtung auch gehört. Vielleicht, dafür bist du eh zu dumm. Lass die Finger davon weg mit deinen zwei linken Händen. Mit der krummen Nase, mit der Figur kriegst du nie einen Mann, eine Frau. Das schaffst du eh nie und so weiter. Mütter der älteren Jahrgänge haben manchmal zu ihren Töchtern gesagt, wie willst du die Schmerzen einer Geburt aushalten, wenn du so wehleidig bist bei jeder Kleinigkeit? Und haben damit ja nicht unbedingt die Freude aufs Kinderkriegen gefördert. Der Klassiker bei den Jungs war dann eher, ach, ein Indianer kennt keinen Schmerz und weinen, das gibt's ja schon gar nicht. Oder aus dir wird nie ein richtiger Schreiner oder Lehrer oder Bäcker oder was halt so irgendwo jemand sein möchte. Oder aus dir wird nie ein rechter Meier, Müller, Lehmann, nie ein richtiges Glied unserer Familie. Dass diese negativen Dinge, diese negativen Prägungen unserer Seele, dann oft so das ganze Leben mit uns gehen, hängt damit zusammen, dass wir diese Aussagen, diese Ansagen, diese Urteile zu einem Zeitpunkt zu hören bekommen oder bekommen haben, manchmal auch einfach nur vermittelt durch Verhalten, Stimmung, Mimik, Gestik zu fühlen bekommen haben, dass dies zu einem Zeitpunkt geschah, da wir den, der dies ausspricht, von dem dies ausgeht, als Autorität anerkennen. Wenn das der Vater sagt, die Mutter, der große Bruder, die große Schwester, die Kindergärtnerin, der Lehrer in den ersten Schuljahren, ja, die müssen es ja wissen, dann stimmt es ja wohl. Denkt man nicht unbedingt so bewusst, aber es ist die unbewusste Haltung. Wenn dann die Zeit kommt, in der man denkt, alle über 20 haben ja eh keine Ahnung und Lehrer und Eltern ja sowieso nicht, haben sich diese Dinge oft schon tief in unsere Seele eingeprägt und man glaubt ihm, dem Eingeprägten, oft ohne dass man es merkt, dass es einem bewusst ist. Ich habe gelesen, dass man Elefanten in Indien früher von klein auf angekettet hat. Und dann haben sie gelernt, sie können reißen an dem Ding, wie sie wollen, sie kommen nicht raus. Und später dann genügt ein ganz einfaches Seil. Und dann sieht man manchmal die Bilder, da hat sie gesehen, wie ein ganz kleiner indischer Junge so einen riesigen Elefanten an so einem kleinen Seil führt, weil er einfach so geprägt, festgelegt wird. Und man wundert sich, der könnte doch locker leicht mit diesem Jungen überall hinrennen, aber er tut's nicht. Ich habe es auch mal gehört in einem Vortrag, jetzt habe es versucht zu googeln, aber habe es nicht gefunden, dass man Versuche gemacht habe mit einem Hund und immer wenn der Hund den offenen Käfig verlassen wollte, hat er einen Stromschlag bekommen, sodass der den Käfig gar nicht mehr verlassen hat und auch als man den Strom abgestellt hat, hat er es auch nie mehr probiert, weil er halt so das gewohnt festgelegt war. Vielleicht stammt es noch aus einer Zeit, als man Tierschutz anders verstand, mit dem Pavlovschen Hund früher und so weiter. Jedenfalls sind diese Prägungen unserer Seele, und oft sind es ja leider die negativen, sind manchmal solche ähnlichen Konditionierungen, wie bei diesem Elefanten in Indien, wie bei dem Hund, der den Käfig nicht verlässt. Man denkt gar nicht, dass es auch anders geht. Man hält gar nichts anderes für möglich. Man denkt dann selbst, das schaffe ich ja eh nie, das haut bei mir doch nicht hin. Das geschieht mir recht, wenn ich so erniedrigend behandelt werde. Und dann hört die 30-jährige Ehefrau von ihrem Mann, du bist ein hoffnungsloser Fall, und es durchströmt sie fast so etwas wie ein Wohlgefühl, weil es sie bestätigt in dem, was ihre hauptsächlich unbewusste Einstellung ist. Weil ihr diese Behandlung und Einstufung bekannt vorkommt, die gute alte Zeit, die gar nicht so gut war, und dass etwas Vertrautes ist und Vertrautes bewirkt Wohlbefinden, dann stimmt es ja mit dem Urteil überein, das ich von mir selbst kenne und wie ich letztlich über mich denke. Meine These ist, das ist wie bei einer bekannten Melodie, die man im Radio hört. Man kennt sie von früher und automatisch summt man sie mit. Ah ja, das ist ja das. Nur, dass die Melodie in dem Fall einen negativen, destruktiven Text hat. Zum Beispiel, du bist ein hoffnungsloser Fall. Und das ist das Grausame daran. Dann geht der 45-jährige Mann in den Baumarkt und fühlt sich deplatziert, nicht zugehörig, fasst jede Packung Schrauben mit spitzen Fingern an, wundert sich, dass er doch ein Regal gerade an die Wand bekommt und einen IKEA-Schrank aufgebaut, weil sein Vater ihn von jeder praktischen Arbeit verdrängt und den Laubsägekasten weggenommen hat, den er von seinem Onkel zu Weihnachten bekommen hat, weil das ja nichts für ihn sei. Dabei hat der Vater nur die Konkurrenz gefürchtet und wollte alleine auf dem Podest stehen. Und dann machen diese so geprägten Menschen auf diesem Hintergrund ihre das Negative bestätigenden Erfahrungen aufgrund ihrer Einstellung. Und im negativen Kreislauf bestätigen ihre Erfahrungen wieder ihre negativen Einstellungen über sich selbst. Sie produzieren diese Erfahrungen und ihre Wiederholungen selbst und sagen, siehst du, bei mir geht alles schief. Ich habe doch gesagt, dass ich dazu zu blöd bin. Ich weiß doch, dass ich zwei linke Hände habe. Mich mag eh keiner, wozu bin ich schon gut? Reinhold Rute, vielleicht hat der eine oder andere schon mal ein Buch von ihm gesehen oder gelesen. Er sagte, diese Menschen machen ihre Erfahrungen selbst aufgrund ihrer Einstellung und Prägung, wie ein Schreiner einen Schrank macht und eine Hausfrau einen Kuchen. Sie führen diese Erfahrungen selbst herbei. Und der halbtherapeutische Volksmund sagt, der Neurotiker läuft seinen Ohrfeigen selbst hinterher. Und man kann diesen Menschen tausendmal sagen, du schaffst das, warum denn nicht? Du bist doch intelligent genug dazu. Natürlich bist du sympathisch, mit dir ist man gerne zusammen. Du siehst schön aus. Und sie glauben es einfach nicht. Und sie selektieren die Erfahrungen heraus, die in ihr Selbstbild passen. Und wenn doch mal was gut geht, war es eine seltene Ausnahme. Es gibt Fachleute, die sagen, dass solche Menschen sich dann oft auch einen Ehepartner nehmen, der mit ihnen so umgeht, wie sie es von ihrem Vater, ihrer Mutter gewohnt waren, weil das die vertraute Lebensmelodie ist, die man kennt, und Vertrautes weckt Wohlbefinden und Bestätigung, wenn gesagt, wenn auch destruktiv, und dann verliebt man sich doch tatsächlich in die Fortsetzung des Elends. Eine andere Variante ist, dass Menschen ein Leben lang versuchen, das Gegenteil zu beweisen und kommen fast nie dahin, dass sie selbst es glauben, während ihr Umfeld doch längst ihren Erfolg anerkennt. Da bekennen selbst erfolgreiche Manager, dass sie ihr Leben lang nur ihrem Vater beweisen wollten, dass sie es zu etwas bringen und sich nach seiner Anerkennung gesehnt haben. Und erst wenn die zweite Ehe auch kaputt und die Kinder sie nicht zu ihrer Hochzeit eingeladen haben, weil sie sagen, du hattest ja auch nie Zeit für uns, dämmert es so langsam, was da so eigentlich abläuft. Ja, jetzt genug Destruktives. Jetzt aufatmen. Jetzt kommt der Glaube. Dann kommen Menschen mit dieser Prägung zum Glauben. Und sie hören Bibelworte wie, weil du in meinen Augen so wertgeachtet bist, habe ich dich erlöst. Oder Gott liebt dich so, dass er sein Liebstes für dich gegeben hat, seinen Sohn. Und sie staunen darüber und freuen sich und saugen es auf. Es gefällt ihnen und sie markieren es in ihrer Bibel bunt und stimmen zu und lernen es auswendig. Es tut ihnen gut, das zu hören, und sie fühlen sich wertgeschätzt und wertgeachtet. Sie freuen sich darüber, dass ihnen klar wird, dass ihr Wert, ihre Würde nicht abhängig ist von Aussehen und Erfolg, von Begabung und guten Fähigkeiten, von Sportlichkeit und Titeln, sondern dass ihr Wert darin besteht, dass Gott sie liebt, wie sie sind, sie annimmt, wie sie sind, sie wertschätzt, wie sie sind. Und hoffentlich ist das so. Und das ist gut so. Das ist schön und wichtig und wertvoll. Und hoffentlich haben das viele so erfahren. Das schafft Lebensfreude, Lebenskraft, Zuversicht. Und doch ist es manchmal so, dass für den praktischen Lebensvollzug, für das seelische Gleichgewicht, für die Mitarbeit in der Gemeinde, geht es oft nach der alten Lebensmelodie. Kommt doch immer wieder das alte Grundgefühl, die Prägung der Seele durch? Lässt sich dieses alte destruktive Selbstbild nicht einfach so im Nu ersetzen, bekämpfen, auslöschen, verändern? Weil das in die Seele eingeprägte sich durch das Öffnen für eine Beziehung mit Gott nicht einfach von alleine ändert. Wie sich ja auch andere Gewohnheiten oder Vorlieben oder Charakterzüge auch nicht von alleine ändern. Übrigens, Charakter kommt ja aus dem alten Griechischen und heißt dort der Prägestempel. Wie wird das heil? Ich möchte es versuchen, diese Wahnsinnsaussage, wie sowas heil wird, etwas dazu zu sagen. Zunächst etwas Grundsätzliches. Es ist gut und heilsam und wichtig und richtig. Die biblischen Aussagen, die ich vorhin zitiert habe, betrachten, aufnehmen, aufsaugen, anerkennen, sich vor Augen halten, sich dem aussetzen, sich davon beeinflussen lassen. In einem alten Kirchenlied heißt es, wie die zarten Blumen willig sich entfalten und der Sonne stille halten. Lass mich so still und froh deine Strahlen fassen. Und damit treten wir in einen Kampf, in einen Wettstreit gegen die alten Prägungen, gegen dieses, du taugst eh nix, aus was für einer Familie kommst du schon, was hast du schon erreicht? Da dürfen wir jetzt sagen, ich bin ein Königskind. Ich gehöre zur Königsfamilie des Königs der Welt, zu Christus. Ich bin begnadigt, beschenkt, reich gemacht. Und ich möchte mal sagen, wäre ganz gut, wenn wir da nicht in einen verbissenen Wettstreit treten, sondern locker bleiben. An der Seite Jesu, des Siegers, so wie wir es vorhin im Zeugnis gehört haben, wo wir sind, sprechen wir seinen Namen aus und rufen ihn an. Ja? An der Seite des Siegers über Hölle, Tod und Teufel, der gekommen ist, die Werke des Teufels zu zerstören, über all dieses Sündhafte und Destruktive dieses Zeitalters, das leider typisch ist für dieses Zeitalter, für diese gefallene, vom Sündenfall geprägte Welt. Wir sollen da auch Heiles und Gutes vorherrschen Und wir alle haben wahrscheinlich schon leider auch durch unsere eigene Sündhaftigkeit dazu beigetragen und leiden darunter, seufzen mit der ganzen Schöpfung unter diesen Folgen der gefallenen Welt. Und dieser vorhin genannte Wettstreit, der spielt sich in unseren Gedanken ab. Und das ist ein wahnsinniger Vorteil, dass wir keine Elefanten und Hunde sind, die so geprägt wurden, sondern dass Gott in uns schöpferisches Potenzial gelegt und uns anvertraut hat, um uns aus dieser Eintrichterung zu lösen. Und dann stehen wir vor der ganz bewussten Entscheidung, welchen Gedanken, welchen Aussagen, welchen Urteilen geben wir Raum und Berechtigung und glauben ihnen? Glauben wir diesen destruktiven Beispielen aus unserer Biografie? Das waren übrigens vorhin alles keine erfundenen Beispiele, sondern alles Dinge, die ich aus meinem Leben kenne oder die mir in meinem Leben begegnet sind. Geben wir dem Raum oder geben wir den biblischen, göttlichen Aussagen über uns, über unser Leben, über unseren Wert, über unsere Liebenswürdigkeit, über unser Potenzial Raum? Und es kann dann doch manchmal auch ein recht anstrengender, harter, intensiver, langwieriger Kampf werden. Und vielleicht behalten wir an der einen oder anderen Stelle auch immer eine Schwachstelle in unserem Leben, wo wir leicht empfindlich, verletzbar bleiben und wachsam sein müssen. Und ist ein längerer oder langer oder lebenslanger Prozess der Heilung bleibt. Und manchmal kann es durchaus auch hilfreich sein, da fachliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ich habe mal früher an einem Ort gewohnt, da hatten wir ein bisschen einen kritischen Nachbarn. Wenn da ein Blatt vom Baum rübergeweht ist, dann war großes, wieder was alles für Verunreinigungen, ein bisschen den Baum fällen und weiß ich was alles. Also war nicht so ganz einfach. Und was macht man so als, als frommer Mensch, ne? Man will mit den Nachbarn in Frieden leben. Und dann habe ich immer alles, was da über den Zaun hing, versucht, rechtzeitig abzusäbeln. Und dann war wieder die Zeit da, dass da am Zaun da so Dinge hochwuchsen. Und ich war mit der großen Schere im Anmarsch. Und dann kommt die Nachbarin auf mich zugestürmt und sagt, halt, halt, halt. Ja? Sie hätte jedes Jahr gesehen, dass ich das abschneide. Da habe ich gesagt, ja, ich wollte ja nicht, dass das zu Ihnen rüberhängt. Ich habe ja schon gemerkt, das gefällt Ihnen nicht. Und da wollte ich auch, nein, nein, das doch nicht abschneiden jedes Jahr. Das sind rankende Wicke. Kennt das jemand von euch? Ne? Ich muss sagen, ich möchte das mal googeln, wie die aussehen. vielleicht habe ich sie zu rechtzeitig abgeschnitten, ne, dass ich es nicht gesehen habe. Die hat gesagt, die blühen so schön, wie können Sie das jedes Jahr abschneiden? Ne? Und da fuhr mir ganz spontan der Satz raus, wie alt muss man werden, bis man manches gelernt hat? Da war ich schon über 40. Und später dachte ich manchmal, wie alt muss man werden, bis man manches gelernt hat? Das ist mit der rankenden Wicke noch eine Kleinigkeit. Ne? Freilich, Gott kann Wunder tun. Gott kann heilen. Meine Beobachtung ist aber, dass diese Heilung meist nicht so im Handumdrehen geschieht. Nicht so per Mausklick und weiß ich was. Ja, wir sind ja in unserer Zeit gewohnt, alles geht schnell, man bestellt alles schnell per Mausklick. Ne? Neuen Staubsauger, neues Auto, neue Frau und was noch alles. Ne? Geht alles so schnell. Und Gott hat oft diesen langen Prozess mit uns. Möchte mal sagen, ich meine es nicht negativ. Gott tut nur so viel Wunder wie nötig. Ansonsten wählt er den natürlichen Weg, sodass dann Nichtglaubende sogar sagen, was ist denn daran ein Wunder? Ich muss oft denken an diese Begebenheit beim Auszug aus Ägypten. Ne? Israel zieht aus, der Pharao mit den Soldaten hinterher. Und dann sind sie am Meer. Und dann sagt Gott, schaut her, was für ein Wunder ich mit euch tun werde. Und was passiert? Mose muss die Hand ausrecken und dann, flupsch, mehr geteilt, stell rüber. Dann heißt es, dann ließ Gott einen Ostwind kommen, der das Meer beiseite trocknete, teilte und den Boden trocknete durch die ganze Nacht. Weiß ich, 8, 6, 8, 10, 12 Stunden? Was war das für eine brutale Spannung? Wir müssen darüber, hinter uns die Soldaten. Und die waren ja auch nicht in der Verfassung, dass sie gesagt haben, wir können auch bei Lebensgefahr ganz relaxed bleiben, Gott macht es schon für uns. Ne? Dass man denkt, warum hat Gott denen da diese Spannung zugemutet? Dieser Zeitfaktor, den wir gar nicht so haben. Subjektiv entsteht das Gefühl, Gott lässt einen brutal zappeln und man fühlt sich gar gequält. Und dann sagen Menschen, die zum Glauben keinen Zugang finden, vielleicht, ach ja, diese mit dem Meer teilen und so weiter, ach ja, für solch einen heftigen, orkanartigen Ostwind, vielleicht ein brutaler Tornado, liegt aufgrund der klimatischen, atmosphärischen Bedingungen die Wahrscheinlichkeit bei 1 zu 73 Milliarden. Also was für ein erklärbarer Zufall. Wie könnt ihr da von einem Wunder sprechen? Aber das ist eigentlich nur so nebenbei. Ne? Dieser Zeitfaktor, da mussten die noch so lange warten. Wenn Gott alle Macht hat, wieso nicht gleich? Oder bei Apostelgeschichte 16, ihr kennt vielleicht die Begebenheit, wie Paulus und Silas dort das Evangelium verkündigen, die Magd von einem dämonischen Wahrsagegeist befreien, dann kommen sie ins Gefängnis und dann lesen wir ja, dass sie im Gefängnis Gott gelobt und gepriesen haben und dann sind die Ketten abgefallen und sie konnten raus. Ne? Mir ist aufgefallen, die kamen ja irgendwann tagsüber ins Gefängnis, ne? Denk mal an, um 18 Uhr hatte die, waren ja Beamten da, die römischen Beamten hatten wahrscheinlich spätestens um 18 Uhr Feierabend, aber um Mitternacht haben sie erst gepriesen. Warum denn nicht gleich? Ich könnte mir vorstellen, es steht es zwar nicht so da, ich könnte mir vorstellen, Paulus war ja ein Mann mit Energie, mit Feuer, mit Power. Ich könnte mir vorstellen, dass der erst mal getobt hat. Gott, warum? Jetzt hocke ich im Gefängnis, verkündige das Evangelium und es passiert mir sowas. Ne? Und wehgetan hat es wahrscheinlich auch und unbequem war es auch und vielleicht ist da und hier da noch eine Ratte über den Bauchnabel gekrabbelt. Ich könnte mir vorstellen, dass der erstmal runterfahren musste, bis er bereit war, Gott zu loben, bis er sich besonnen hatte und sagen konnte, und irgendwo, weil das funktioniert nun mal menschlich in unserer Seele nicht so auf Knopfdruck. Der Zeitfaktor. Die Josefsgeschichte. Ihr habt sie, glaube ich, letztes Jahr bedacht. Das heißt, ihr habt noch alles noch in bester Erinnerung. Ja? Josef war auch im Gefängnis. 13 Jahre. Unschuldig. Von 17 bis 30. Wer möchte diese Lebensjahre im Gefängnis verbringen oder verbracht haben? Paulus war im Gefängnis. Vielleicht sind wir oft auch in diesen Gefängnissen unserer Festlegungen und Prägungen und kommen nicht raus. Unser Potenzial ist begrenzt und kann sich nicht entfalten. Es vergingen über 20 Jahre, bis Josef wieder seinen Brüdern begegnete. Vielleicht müssen wir sogar sagen, begegnen konnte. Und die Begegnungen waren noch heftig genug. Wir merken ja, was das mit ihm gemacht hat, wie es ihn schier zerrissen hat. Ne? Und wo er dann doch auch merkte, die Brüder sind mittlerweile so weit, dass der eine sagt, bevor ihr den Jüngsten da behaltet, bleibe ich da. Jakob und Esau, die mussten auch über 20 Jahre, bis da vieles, ich denke, die wären vorher gar nicht bereit gewesen. Der Zeitfaktor. Eine Pflanze muss wachsen. So geht es mit vielen Menschlichen. Der Thomas Tuchel, der Fußballtrainer von Borussia Dortmund, vielleicht haben den hier und da schon mal welche den wahrgenommen. Der wird mal gefragt für diese Entwicklung so eines Fußballtalentes. Da sagte der, Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Ja. Also dieser Zeitfaktor ist auch für diese Bedingungen oft so wichtig. Dann noch was zur Verarbeitung. Mir ist mal bei Mörike, da habe ich mal was gelesen, der schrieb mal, zwar ein bisschen auf was anderes, aber auch mit was Traumatischem, für ihn Traumatischem, er sagte, Erinnerung reicht mit Lächeln, die verbittert bis zur Betäubung süßen Zauberschalen, so trink ich gierig die entzückten Qualen. Hört nochmal, Erinnerung reicht mit Lächeln, die verbittert bis zur Betäubung süßen Zauberschalen. So trink ich gierig die entzückten Qualen. Was beschreibt er da? Wenn man es möglichst sachlich neutral sagt, da beschäftigt sich jemand mit der Vergangenheit. Beschäftigt er sich in guter Weise mit der Vergangenheit? Ich möchte mal sagen, was Mörike da beschreibt, ist für ein gewisses Zeitfenster unseres Lebens ein ganz wichtiger Prozess. Da ist etwas da, das beschäftigt einen Menschen. Er wird das nicht los. Immer wieder kommt es hoch. Geht es euch nicht auch so? Ich muss manchmal dran denken, das hätte ich längst unter den Füßen und immer wieder ist es da. Immer wieder ploppt es hoch. Wie ein Wasserball, den kann man nicht ständig unter Wasser drücken. Vielleicht erinnert ihr euch noch, als Kind im Schwimmbad oder mit Kindern oder Enkeln, dann sitzt man sich drauf und versucht und irgendwann ploppt er doch hoch. Ich glaube sogar, das ist ein ganz nötiges Beschäftigen mit Dingen, die etwas mit uns gemacht, etwas in uns ausgelöst haben. Aber ich glaube auch, es ist wichtig, dass man sich dem stellt, aber ich denke, es ist gut, wenn wir über dieses Stadium hinwegkommen. Aber ohne dieses Stadium wird es auch nicht gehen. Davon bin ich überzeugt. Das heißt, ich habe letztes Mal, als ich hier war, wisst ihr es ja noch, im Oktober, habe ich ja einen Fußballtrainer zitiert. Das heißt also, wenn er viel Fußball schaut, erfahrt er viel philosophisches und therapeutisches Wissen. Von VfB Stuttgart, Hannes Wolf, die hatten 5-0 verloren. Und dann sagte er, wir müssen uns dem Schmerz stellen, damit wir das verarbeiten können. Eine 5-0-Niederlage tut natürlich weh. Aber eine Prägung unserer Seele, eine negative, tut viel mehr weh. Das, was Mörike beschreibt, ist ein Stück weit auch sich diesem Gespräch stellen, diesem Schmerz stellen durch Gespräch, durch Seelsorge, durch Therapie, durch Begleitung. Jesus sagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Und wenn wir uns dem stellen, das wird uns helfen. Und dann knüpfe ich nochmal an die Predigt an vom Oktober, da ging es ja um Vergebung. Da sagte ich in einem Schlusssatz, ihr werdet es noch bemerkt haben und denkt, wieso macht er zum Schluss noch so einen kurzen Satz? Da habe ich gesagt, vielleicht schaffen es manche auch, sich selbst zu vergeben. An der Stelle, wo wir heute sind, ist es ganz wichtig, anderen und sich selbst zu vergeben. Auch sich selbst zu vergeben, geduldig sein mit sich selbst, barmherzig und verständig. Wenn andere kommen und erzählen, das habe ich erlebt, das macht mir zu schaffen, was ich da erleiden musste, haben wir oft viel Verständnis und sprechen Barmherzigkeit zu. Aber Menschen sprechen sich oft dieses Verständnis und diese Barmherzigkeit nicht sich selbst zu. Aber an der Stelle dürfen wir es auch uns selbst zusprechen. Sacharja 4, Vers 10 heißt es, wer immer den Tag des geringen Anfangs verachtet hat, wird doch mit Freuden sehen den Schlussstein in Serubabels Hand. Da waren die Israeliten zurückgekommen aus der babylonischen Gefangenschaft und haben begonnen, den Tempel wieder aufzubauen. Na, diese Schutthalde da und da die ersten Steine, die dachten, was soll denn da draus werden? Und da heißt es, wer immer den Tag des geringen Anfangs verachtet hat, wird doch mit Freuden sehen den Schlussstein in Serubabels Hand. Das heißt, wenn diese ersten Anfänge sind, dass wieder was heil wird, dann verachtet diese zarten Anfänge nicht, auch in eurem eigenen Leben. Dann seid barmherzig mit euch selbst und vergebt euch selbst und seid geduldig und denkt dran, wie aus diesen Trümmern des Lebens doch auch Gott eine Kathedrale zu seinem Lob bauen kann. Geduldig sein, barmherzig mit sich selbst vergeben und natürlich auch denen, die uns so geprägt haben. Das ist schon gut. Und ich möchte sagen, das alles integrieren in sein Leben als ein Teil der eigenen Biografie und Individualität. Und damit versöhnt leben. Vielleicht sogar lieben. Das gehört zu mir. Das hat mich ausgemacht. Das hat mich geprägt. Das hat dazu beigetragen, dass ich der geworden bin, der ich bin. Nun wage ich nicht zu behaupten, dass Menschen furchtbare Dinge, die sie erlebt haben, lieben sollen. Da möchte ich jetzt auch nicht so irgendwie einen komischen Druck oder irgend sowas aufbauen. Aber ja, vielleicht könnt ihr mal drüber nachdenken. Denn das macht dich unverwechselbar, was du da erlebt hast. Wodurch vielleicht du dir vielleicht eine Begabung oder ein Verständnis hast, was kein anderer so hat, kein anderer so verstehen kann wie du. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, wir haben Furchtbares durchgemacht. Ich war am Leben verzagt. Ich dachte, alles ist aus, 2. Korinther 1. Aber wir haben Gottes Trost erlebt. Und diesen Trost können wir jetzt weitergeben und andere auch trösten. Ich setze diesem Zitat von Mörike, setze ich gern was entgegen, was ich mal auf einer Spruchkarte von Pfarrer Johannes Hansen gelesen habe. Er hat geschrieben, alles gewollt, im Herzen Gottes geboren, aus Liebe erschaffen, nichts zufällig, in unzähligen Jahren sinnlos geronnen. Alles berührt vom Hauch des Schöpfers, dem Liebhaber des Lebens. Auch das nochmal. Alles gewollt, im Herzen Gottes geboren, aus Liebe erschaffen. Nichts zufällig, in unzähligen Jahren sinnlos geronnen. Alles berührt vom Hauch des Schöpfers, dem Liebhaber des Lebens. Kann man erwarten, dass man das sagt? Nein. Nicht jeder und nicht jeder zu jeder Zeit. Mancher vielleicht nie. Aber es ist schön, wenn wir uns das mal ein bisschen vor Augen halten. Und sagen, wie könnte ich vielleicht dahin kommen? Vielleicht könnte ich vielleicht manches so erkennen, dass es so war. Im Tiefsten muss es ja wohl stimmen. Aber wir finden da nicht immer die emotionale Zustimmung, wenn wir an manche Grausamkeiten denken. Werden wir diese Verse von Johannes Hansen im Himmel mal sagen? Vielleicht. Aber ich weiß nicht, ob es dort noch Vokabeln wie zufällig und sinnlos gibt. Von daher weiß ich es wiederum nicht. Aber vielleicht in der Sache. Josef am Ende seines Lebens. Er sagte dann, als es wieder alles okay war, Jahrzehnte später, als die Familie wieder zusammen war, als er, wie wir es vorhin im Zeugnis hörten, hinterher sah, wie das alles geworden war, da sagte er, ihr gedachtet es böse zu machen, aber Gott hat es gut gemacht. Das ist im Grunde mit anderen Worten das Gedicht von Johannes Hansen. Alles gewollt, im Herzen Gottes geboren, aus Liebe erschaffen, nichts zufällig, in unzähligen Jahren sinnlos geronnen, alles berührt vom Hauch des Schöpfers, dem Liebhaber des Lebens. Da hatte Josef diese Dinge alle integriert in sein Leben und er hatte sie schätzen und lieben gehört, weil das ihn ausmacht. Vielleicht heilt Gott deshalb nicht immer so im Knopfdruck, weil er müsste unsere Persönlichkeit auf einen Schlag ändern. Vielleicht würden wir uns selbst gar nicht mehr erkennen. Ja, vielleicht muss es diesen Prozess und dieses Wachstum geben. Ich möchte schließen mit zwei Bibelworten. Jesus sagt in Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Und im Psalm 23, da heißt es, er erquickt meine Seele. Man kann diesen Vers auch übersetzen, er stellt meine Seele wieder her. Ich wünsche euch, dass es euch gelingt, euch in dieser Weise auf den Weg zu machen, in das Heil und das Heilen Gottes, oder dass ihr längst auf diesem Weg seid und darin bestärkt werdet und viele wertvolle und gute und wichtige Erfahrungen macht. In diesem Sinne seid gesegnet. Amen.